Ja, wir haben uns gestern auseinandergesetzt mit dem Verhalten des Christen, so mit diesem Zweiklang einerseits unserer Bemühung und Anstrengung, zu der wir herausgefordert sind, und wo wir trotzdem auf der anderen Seite wissen, Gott ist es eigentlich, der alles tut. Und das durchzieht unser ganzes christliches Leben. Das ist ja nicht nur in dem Bereich des Gottesdienstes oder da, wo wir beten, uns missionarisch einsetzen, sondern das bezieht sich ja auf jeden anderen Bereich auch. Meinetwegen derjenige, der Schüler ist in der Schule, die meisten von euch haben das hinter sich. Auf der einen Seite braucht es dann die Anstrengung zu sagen, ich lerne, ich setze mich ein. Und auf der anderen Seite zu wissen, doch bin ich ganz von Gott abhängig, der mir die Sachen gut in Erinnerung behalten lässt, der mich dann daran erinnert, wenn ich die Prüfung habe, der mich behütet, dass ich da vielleicht ein Blackout habe. Viele Sachen, die dann ganz von Gott abhängig sind. Genauso ist das natürlich auch in der Ehe. Auch in der Ehe, auf der einen Seite werden wir herausgefordert, streng dich an, sieh dazu, dass du dich veränderst und dass du Liebe hast und Vergebungsbereitschaft hast. Und auf der anderen Seite wissen wir wahrscheinlich alle, wie viel auch in der Ehe Gnade Gottes ist. Dass Gott uns nachgeht, dass Gott uns Kraft gibt, dass Gott immer wieder Neuanfang schenkt. Und so braucht es auch beides. Auf der einen Seite wir sehen das, was wir tun, und auf der anderen Seite realisieren wir, Gott ist es, der da handelt. Das war gestern ja ganz stark im Mittelpunkt. Und dann waren da ja noch ein paar Details, die weiter gesagt worden sind. Die haben wir ja gelesen im Kapitel 2 des Philipperbriefes, dass wir ohne Murren und ohne Zweifel dann Gott nachfolgen sollen. Das habe ich auch versucht, etwas zu deuten. Und dann die Herausforderung, dass wir, sagt Paulus, ohne Tadel sein sollen. Das ist das, wie wir nach außen erscheinen, wie die Menschen das an uns sehen. Und dass wir lauter, das heißt unvermischt, dass wir rein nach innen drin sind. Also dass wir da nicht heucheln, irgendwelche falschen Kompromisse eingehen, auch das war uns vor Augen geführt, und dass wir dann in einem falschen Geschlecht, so sagt das Paulus, da wo alles drunter und drüber läuft, wo Menschen jegliche Orientierung fehlt, dass wir Menschen Orientierung und Ausrichtung geben können, dadurch, was wir sagen und dadurch, wie wir leben, dass wir Lichter sein können. Und wodurch können wir Lichter sein? Ja, da wird dann gesagt, durch das Wort des Lebens, durch die Erfahrung, die wir mit Jesus Christus gemacht haben, dass er uns neues Leben gibt, aber eben auch dadurch, dass wir in der Bibel verwurzelt sind. Und das natürlich nicht nur in Worten, sondern im Denken, im Reden und in Taten. Auch das wurde uns vor Augen geführt. Und dann weist Paulus darauf hin, dass es bis zu dem Extrem gehen kann, dass er geopfert ist in einem Gottesdienst, so sagt er, für euren Glauben. Und dann sagt er, ich freue mich darüber. Und dann die Gemeinde auch auffordert, freut euch darüber, dass ihr für Gott als würdig erachtet werdet, auch für euren zu leiden. Freut euch darüber, dass ihr Licht sein könnt in dieser Welt. Freut euch darüber, dass Gott das, was ihr als Anstrengung benutzt, hervorbringt, dass Gott das auch segnet und dass Gott seinen Teil dazu beiträgt. Und jetzt ab Vers 19 bis zum Ende des Kapitels, also 19 bis 30, da stellt uns Paulus zwei seiner engen Mitarbeiter vor. Und wir können einiges davon lernen. Erstmal, dass wir die Person vor Augen gemalt bekommen. Wir können dann auch lernen, wie sieht denn ein motivierter Christ aus, der hier mit Paulus arbeitet. Was wir auch lernen können, ist, wie gehen wir mit Mitarbeitern um in der Gemeinde, da wo wir Verantwortung für Mitarbeiter haben. Ich lese erst einmal den Text, Philipper 2, Vers 19 bis 30, und dann gehen wir dort Vers für Vers vor. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus mal zu euch senden werde, damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr aber wisst, dass er sich bewährt hat. Denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir dem Evangelium gedient. Ihn hoffe ich zu sehen, sobald ich erfahren habe, wie es um mich steht. Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er hat nach euch allen verlangt und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehre. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod so nahe gekommen, dass er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Statt. Also, zuerst einmal der Timotheus, der ist uns ja aus verschiedenen Stellen im Neuen Testament bekannt. Paulus hat ja allein zwei Briefe an ihn geschrieben, um ihn dann zu ermutigen in seiner Arbeit, die er im Auftrag von Paulus durchgeführt hat. Hier lesen wir von dem Plan des Paulus, den Timotheus nach Philippi zu schicken. Das ist jetzt vom Brief aus gesehen etwas, was noch in der Zukunft stattfindet, was also jetzt noch nicht stattgefunden hat. Und dann sagt Paulus, ich will das tun, damit ich erquickt werde, damit ich mich freuen kann, damit ich mich freuen kann darüber. Und worüber freut er sich? Ja, nicht, dass er ihn los ist, sondern dass er merkt, ihr seid ermutigt als Gemeinde in Philippi und dann geht es mir auch gleich besser. Hier wieder ein Ausdruck dieser tiefen Verbundenheit, die er mit der Gemeinde in Philippi hat, wo er gerne bereit ist, auf den Timotheus zu verzichten. Und wir lesen ja später, wie sehr er eigentlich an ihm hängt. Er vergleicht das mit einer Vater-Kind-Beziehung. Also das ist wie sein Kind. Und da sagt er, der Einzige, der total versteht, worum es geht und der selbstlos seinen Dienst tut. Und trotzdem ist er bereit, ihn dann auch zu schicken, wenn er nach Philippi geht, um dann diese gute Nachricht zu bringen. Und hier lesen wir ja noch nicht ganz, welche Nachricht das sein wird. Er sagt ja auch später, er vertraut darauf, dass er selbst bald kommen wird. Da sehen wir so eine Hoffnung, er wird möglicherweise frei werden, zumindest baut er darauf. Timotheus, wenn wir uns etwas noch näher anschauen, dann lesen wir in der Apostelgeschichte, wir lesen dann auch in den Timotheusbriefen ein paar Hinweise auf sein Leben. Er stammt höchstwahrscheinlich aus Derbe, möglicherweise auch aus Lystra. Es wird dann seine Mutter erwähnt, Eunike und seine Großmutter Luis. Seine mütterlicherseits ist er Jude und väterlicherseits ist er Grieche, was dazu führt, dass er nicht beschnitten ist. Und als Paulus nach Philippi kommt, Apostelgeschichte 16, wir hatten es ja ganz zu Anfang gelesen, dann beschneidet er den Timotheus. Später sagt er ja auch, dass es das einzige Mal gewesen ist, dass er dort in Philippi jemanden beschnitten hat. Hinterher in Kapitel 3 vom Philipperbrief, da sehen wir dann auch die Spannungen, die es scheinbar in Philippi gegeben hat, dass eine Gruppe von Leuten aufgetreten ist und die gesagt hat, ihr müsst euch jetzt alle beschneiden lassen. Also auch gerade von den Heidenchristen. Hier ist Paulus so ein bisschen im Zwiespalt bei dem Timotheus, weil der ja auch gleichzeitig Jude ist. Und zu sagen, als Zeichen, ich gehöre zum heiligen Volk, sollte er dann beschnitten werden, nicht deshalb, weil er Christ ist oder weil er Jesus nachfolgt. Möglicherweise war das auch noch ein Aspekt für den späteren Missionsdienst, dass wenn er da zu Juden kommt, dass die nicht sagen, also hier, du bist ja gar kein richtiger Jude, du bist sowieso abgefallen, denn du hast ja dieses Gebot des Alten Testaments nicht erfüllt. Also da finden wir dann diese Beschneidung. Wir finden dann auch im 2. Timotheus 1, Vers 5 Hinweise darauf, dass er griechische Bildung gehabt hat. Also er hatte von beidem etwas, das Judentum, Griechentum gehabt. Überhaupt im Judentum ist es ja bis heute so, dass derjenige gilt als vollwertiger Jude, der von einer jüdischen Mutter geboren wird. Also der Vater spielt dabei eine untergeordnete Rolle, ist bis heute so. Und insofern können wir sagen, Timotheus auch hier gilt als voller Jude. Wiederum ein Grund, dass Paulus diese Beschneidung an ihm vollzogen hat. Paulus bezeichnet ihn als ein Sohn im Herrn. Also jetzt geistlich gesehen, sein Sohn. Im 1. Korinther 4, Vers 17 beispielsweise. In Philippi ist er schon bei ihm, Apostelgeschichte 16, und wir merken, zu dem Zeitpunkt, als dieser Brief geschrieben ist, da sind schon viele, viele Jahre vergangen, in denen Timotheus mit Paulus zusammenarbeitet, und deshalb kann er von ihm später auch sagen, dass er bewährt im Dienst ist. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, dass er mit ihm nach Thessalonich zieht und dann nach Beröa. Thessalonich, da haben wir auch die Thessalonicher Briefe, auch da eine enge Beziehung zu dieser Gemeinde und auch hier ist Timotheus dabei. Apostelgeschichte 18 und 19 lesen wir dann von dem gemeinsamen Besuch von Korinth und Ephesus. Wir lesen dann in dem Kolosserbrief 1, Vers 1, Philipper 1, Vers 1, dass er mit ihm in der Gefangenschaft in Rom ist, also auch ihn dort begleitet. Übrigens ja hier, das, was wir an dieser Stelle auch lesen, er will ihn senden, das heißt, zu diesem Zeitpunkt befindet sich Timotheus bei ihm. Wir merken also hier eine langfristige Beziehung, eine kontinuierliche, innige Beziehung dieser gemeinsamen Arbeit. Später wird er dann der persönliche Gesandter des Paulus nach Thessalonich. 1. Thessalonicher 3, Vers 6 lesen wir, dass er ihn gesandt hat mit dem Brief, um den zu überbringen. Er reist dann auch nach Korinth. 1. Korinther 4, Vers 17 lesen wir, dass er mit dem Brief an die Korinther, im 1. Korintherbrief, dann nach Korinth zieht. Also überall da, wo Paulus nicht hingeht, wenn er einen haben will, der wirklich ganz in seinem Sinn die Christen unterweist, der vertrauenswürdig ist, dann schickt er den Timotheus. Er reist dann eben auch nach Philippi, zumindest ist er geplant, haben wir hier gelesen, Kapitel 2, Vers 19. Später kommt er auch dann nach Kreta, auch zu anderen, in andere Regionen reist er, auch im Auftrag von Paulus. Wir lesen das dann im 1. und 2. Timotheusbrief. Timotheus ist bereit, sich ganz Paulus unterzuordnen. Und wir müssen eigentlich sagen, ganz Gott unterzuordnen. Und er sieht es als seinen Auftrag von Gott, von dem Paulus zu lernen und seine Autorität zu akzeptieren. Hier können wir zwei Dinge ableiten oder versuchen, für uns herauszuziehen. Einerseits eben diese innige Beziehung des Paulus zu Timotheus als einem jüngeren Mitarbeiter. Das ist etwas, was uns herausfordert, dass wir auch nicht nur so als Self-Made-Man in der Gemeinde auftreten für unsere Dienste, sondern immer daran denken, wir sind unvollkommen, wir brauchen Ergänzung durch andere Mitarbeiter, wie Paulus das durch den Timotheus wusste und der auch wusste, ich muss das Evangelium in die nächste Generation weiterbringen. Es bringt ja nichts, dass umso älter wir werden, wir sagen, ja, in unserer Generation, da war das Evangelium noch richtig gepredigt, da hat man sich noch richtig eingesetzt, da war man noch ernsthaft im Glauben, aber die junge Generation, da ist das ja alles anders. Und die schaffen das ja sowieso nicht mehr und wenn wir uns nicht bemühen, dann geht der christliche Glaube unter. So ist das ja nicht, sondern wir müssen rechtzeitig daran denken, so wie der Paulus auch, Menschen in den Dienst mit hineinzunehmen, vorzubereiten. Und wie tun wir das am besten? Nicht, indem wir irgendwann mal sagen, so jetzt ziehe ich mich zurück, gehe ich in Pension, jetzt mach du mal. Sondern, dass wir das so machen wie der Paulus, Leute erstmal beobachten lassen, mitmachen lassen, kleine Aufgaben geben, anleiten dafür. Und wenn sie hinterher selbstständig arbeiten, wie Paulus das tut, 1. und 2. Timotheusbrief, dann auch noch zu begleiten mit Ermutigung, mit Ratschlägen, das, was er hier sagt, so eine Art geistliche Vaterschaft. Und das ist dann nicht nur bezogen auf unsere eigenen Kinder, denn da wissen wir ja nicht, ob sie ganz in dem Sinne Jesu hinterher auch in der Gemeinde so dienen werden, wünschen wir uns natürlich, sondern gerade auch für andere Personen, von denen wir erkennen, die hat Gott befähigt dafür, die hat Gott den Auftrag gegeben, das zu tun, dass wir die begleiten. Immer wieder in der Kirchengeschichte, wahrscheinlich bis heute, sehen wir, dass das ziemlich schwer fällt. Wir sehen das häufig dann, wenn es Generationswechsel gibt in irgendwelchen Gemeinden, christlichen Werken, dass das plötzlich knall auf Fall geht. Da ist gar nicht viel vorbereitet, das läuft einfach alles so und läuft manchmal sehr schief und manchmal läuft es erst, wenn derjenige stirbt, weil er meint, wenn ich das jetzt loslasse, dann bricht alles zusammen. Und manchmal sind das durchaus gesegnete Männer Gottes, die so reagieren. Also ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel das Werk Krelingen kennt, nicht? Also Krelingen ist ja gegründet von dem Heinrich Kemner, war ja Pfarrer gewesen und erst als er schon pensioniert war, also im Rentenalter, hat er dieses Werk aufgebaut und gegründet. Und das ist beeindruckend zu sehen, was Gott in dieser ganzen Zeit getan hat. Aber eine Schwäche von diesem Heinrich Kemner war, er hat nie Leute herangezogen. Er hat nie Leute auf eine Ebene mit ihnen hineingenommen ins Boot. Er hat allen misstraut, was dazu geführt hat, dass er eigentlich bis kurz vor seinem Tod immer mal wieder gesagt hat, naja, der könnte vielleicht mal Nachfolger sein, aber dann war der ein bisschen da drin, nee, das geht auch nicht, also keiner macht es gut wie ich. Das war dann, was dahinter stand, was aber das Werk hinterher in eine Krise geführt hat, nachdem er dann gestorben war, denn irgendjemand muss es dann ja weitermachen. Und manchmal kann es sogar sein, dass es dann erst recht falsch geht, weil wir eben gar nichts vorbereitet haben dafür. Ein anderes Beispiel war die Schule, wo ich unter anderem studiert habe, die Staatsunabhängige Theologische Hochschule in Basel. Die wäre fast untergegangen daran, dass der Professor Külling, der sehr gesegnet gewesen war in seinem Dienst, den er gemacht hat, nie abgeben konnte, nie jemanden nachgezogen hat, vorbereitet hat für einen späteren Dienst. Und schließlich, als er dann gestorben war, dann war es nah daran, dass die ganze Schule geschlossen wird. Und so etwas kann passieren, dass manche Menschen etwas aufbauen und gleichzeitig wieder kaputt machen, weil sie aus dem Blick verlieren, dass sie nicht das Wichtigste sind, sondern Gott ist es, der arbeitet. Und dass es ganz wichtig ist, Leute an die Hand zu nehmen und vorzubereiten für ihren Dienst, so wie Paulus das hier tut. Paulus tut es ja sogar Jahre hinweg, dass der Learning by Doing, dass er das lang Stück für Stück tun kann, in Begleitung von Paulus. Und ich glaube, das ist etwas, von dem wir lernen können. Zutrauen zu einer jungen Generation, die nicht generell schlechter ist als unsere eigene, das gewesen ist oder noch ist. Sie ist einfach anders. Und auch wenn wir uns heute umschauen würden, jüngere Generation hat einige ungemeine Stärken gegenüber der Generation, in der ich groß geworden bin oder der Generation, in der ihr groß geworden seid. Natürlich haben sie auch einige Schwächen und Probleme. Natürlich wissen sie in vielen Fällen noch nicht so viel, wie ihr wisst. Sie haben ja auch noch ein paar Jahre, um dahin zu kommen. Und wenn sie andere Lieder singen, müssen die Lieder nicht unbedingt schlechter sein. Und wenn sie in andere Instrumente spielen, muss das auch nicht schlechter sein. Also wir brauchen auf der einen Seite eine gewisse Weite, und die müssen wir uns immer wieder neu zum Bewusstsein bringen, und zwar in den Dingen, wie ich das ausdrücke, die Form, aber in dem Inhalt, in dieser Bindung an Jesus, in den biblischen Wahrheiten, da müssen wir dranbleiben. Und das eben auch den Jüngeren als Mitarbeiter weitergeben. Sonst führt das früher oder später zu aussterbenden Gemeinden. Denn irgendwann können wir nicht mehr. Oder manchmal fühlen wir uns vielleicht überlastet, weil eben zu wenig Verantwortung abgegeben wird. Und jetzt will ich nicht sagen, irgendjemanden, der das auch nicht tragen kann. Paulus überlegt ja ganz genau, wen er da fördert, wen er voranbringt, wo er hinein sich investiert. Und durchaus viel Zeit dafür nimmt. Natürlich nicht irgendjemanden, das ist ja ganz klar. Gut. Dann schreibt er jetzt als nächstes, um den noch etwas näher zu charakterisieren, den Timotheus, denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Hier hebt er ihn noch heraus und beschreibt ihn, eben die Begründung, warum er ihn sendet. Das merken wir übrigens bei Paulus an einigen Stellen, dass er nicht spart mit Lob für seine Mitarbeiter. Er macht hier keinen schlecht. Er sagt ja nicht, der XY, der ist schlecht. Sagt er übrigens vorher auch nicht. Da sagt er nur, es gibt einige, die predigen für sich selbst. Aber da sagt er nicht, also der XY, der predigt ja für sich selbst und das ist ein ganz schlimmer Kerl. Sondern da, wo Paulus lobt, da macht er das häufig ganz individuell. Wenn er ermahnt, an manchen Stellen, wir lesen es ja hier am Ende noch da bei den zwei Frauen, die sich gestritten haben, da musste das scheinbar gesagt werden. Aber im Normalfall, Paulus lobt auch sehr stark. Das sollten wir auch vor Augen haben. Jemand lernt nicht nur dadurch, dass wir ihn ermahnen, sondern Menschen lernen auch dadurch, dass wir sie loben, dass wir sie fördern dabei. Es muss natürlich zielgerichtet sein. Wenn da jemand das erste Mal eine Predigt gehalten hat bei euch in der Gemeinde und ihr sagt ihm, ja, war ganz gut und schön und danke, das ist ja nett, aber das hilft dem anderen noch relativ wenig. Sondern eigentlich ist es gut, wenn er konkrete Rückmeldungen hat. Wir haben das ja ganz am Anfang vom Philipperbrief auch gelesen, wo er der ganzen Gemeinde in Philippi ganz konkret sagt, wo sie Stärken haben. Und versucht, die hervorzuheben. Denn da, wo wir konkrete Stärken nennen, können wir dann auch konkrete Schwächen nennen. Und gerade diese Ausgewogenheit, auch diese Stärken im Blick zu haben, da gibt es manche Gemeindebewegungen, für die war das immer so ein bisschen heikel. Also wenn wir jemanden zu sehr loben, wer weiß, der wird noch stolz. Und sowieso, ja, Gott tut alles und wir sind unnütze Knechte und deshalb nur nichts sagen. Das ist nicht die Sache des Paulus. Er sagt tatsächlich, alles kommt von Gott. Aber er ist auch bereit, die Leute richtig zu loben, richtig zu sagen, toll, wie er das gemacht hat und interessanterweise nicht nur der Person gegenüber, sondern auch Außenstehenden gegenüber. Das tut er manchmal mit einer Gemeinde, da sagt er, egal wo ich hinkomme, ich lobe euch für eure Freigebigkeit, schreibt er zum Beispiel am Ende des 2. Korintherbriefs. Oder hier sagt er, lobt er eben den Timotheus ganz offen vor der Gemeinde in Philippi. Das ist durchaus eine Sache, wo herausgefordert werden können. Und eine Sache, in der ich auch erst lernen musste, so mit der Zeit, Das war mir auch gar nicht so bewusst. Ich erinnere mich so eine der ersten Einsatzwochen, die ich mit Schülern gemacht habe, hier an der Bibelschule Brake. Da waren wir so in Süddeutschland in einer Gemeinde gewesen und dann haben die halt ihre Sachen gemacht und mehr schlecht als recht, so könnte ich sagen. Und manchmal habe ich mir gedacht, also ich könnte das ja besser selbst machen können, viel weniger Zeitaufwand und sowieso. Und dann, das hat alles nicht so geklappt. Und das war wirklich nicht so perfekt. Aber das, was ich vergessen habe dabei ist, das sind ja Leute, die müssen lernen. Die sind ja nicht schon fertig. Deshalb sind die ja an der Schule. Und das war auch dann von mir gar nicht böse gemeint. Ich habe gedacht, gut, damit sie jetzt richtig lernen, dann sage ich ihnen einfach nachher mal, also das war so nicht in Ordnung und das hättest du besser machen müssen und dieses war nicht so in Ordnung und hier hättest du was anderes machen müssen. Und inhaltlich war das alles richtig. Also ich habe sie nicht irgendwie jetzt fertig gemacht, weil da was, also nur nicht meinem Geschmack entsprach, sondern objektiv, da waren Sachen nicht richtig. Allerdings bin ich dann zum Nachdenken gekommen, als dann da eine Schülerin plötzlich in Tränen ausbrach und sagt, ja, ich schaffe das gar nicht und alles ist schlecht und nichts kann ich und nichts schaffe ich und so. Und das kann nämlich genau die Reaktion sein, die wir mit solchen Sachen auslösen. Und das kann es doch nicht sein. Also wenn wir jemanden haben, der natürlich, wie das deutsche Sprichwort sagt, kein Meister ist vom Himmel gefallen, das nicht alles perfekt kann, wir müssen Punkte nennen, aber wir müssen genauso auch nennen, wo ist da etwas Gutes, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Und wenn Jesus sagt, dass er jedem Menschen Talente gegeben hat, wenn Paulus sagt, dass jeder etwas hat in der Gemeinde, was er beitragen kann, dann sollten wir das auch für wahr halten, sehen, fördern und loben bei den Personen, mit denen wir zu tun haben. Zwischenzeitlich tue ich das natürlich bei den Schülern auch, ist ja klar. Da habe ich ja auch gelernt dabei, nicht? Also, ja, deshalb, wir sollten keine Scheu haben, auch mal Leute zu ehren und zu loben. Und das muss ja nicht heißen, dass die automatisch stolz werden, sondern es kann einfach sein, das ist objektiv festgestellt, sich zu freuen gemeinsam daran, was Gott in diesem Menschen wirkt. Also, ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Also er freut sich auch nicht nur über das, was ihn betrifft, sondern auch dafür, dass es einer, der arbeitet ganz selbstlos für die Sache Gottes. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Da ist jetzt die Frage, ist das vielleicht ein bisschen so Frustration, die bei Paulus durchschlägt. Er ist jetzt jahrelang im Dienst für Gott und immer wieder begegnet er Menschen, die gar nicht an der Sache Jesu interessiert sind. Und tatsächlich, wenn wir mal die Briefe durchkämmen, die Paulus an Gemeinden schreibt, alle Gemeinden, zu denen er einen engeren Bezug hat, das heißt eben die Epheser und die Philipper und die Kolosser und die Korinther und die Galater, zu all denen, da sind Leute aufgetreten, sobald Paulus weg war, die versuchten die Sache an sich zu reißen, aus eigensüchtigen Motiven. Also das waren dann beispielsweise im Korinth die Superapostel, wie Paulus die im zweiten Korintherbrief nennt. Die meinten, sie seien noch viel geisterfüllter als Paulus und die dann ja auch rumspielen mit den ganzen geistlichen Gaben. Nicht? Was haben wir da nicht und wie toll können wir prophetisch reden und wie toll können wir in Zungen reden, wie toll können wir heilen und all diese Sachen. Und das geht alles drunter und drüber und Paulus muss das erstmal korrigieren. Da merken wir, das läuft schief. Bei den Galatern läuft das dann wieder ganz anders. Bei den Galatern kommen plötzlich irgendwelche Judenchristen, die sagen, ja, der Paulus hat das nicht ganz so begriffen, jetzt müssen wir erstmal alle Gebote des Alten Testaments einhalten und ganz genau hier bei dem Sabbat und ganz genau bei diesen Sachen, sonst geht das nicht. Und da sieht Paulus hinterher vielleicht ein bisschen frustriert, es gibt leider auch unter Christen so viel, was aus Eigensucht und also Selbstverherrlichung stattfindet. Und deshalb sagt er, die suchen alle das Ihre und nicht das, was Jesu Christi ist. Also hier viele seiner Mitarbeiter, mit denen er zusammen zu tun gehabt hat, suchen in erster Linie ihre Stellung, ihren Einfluss oder finanzielle Vorteile oder sonst irgendetwas dafür. Und er fordert ja gar nicht, dass sie sich für ihn einsetzen sollen, sondern das, was er ja kritisiert, sie suche nicht das, was Jesu Christi ist. Er ist hier relativ selbstlos. Es kommt ihm nicht darauf an, dass sie ihn loben und sagen, ach, Paulus ist so toll und wir sind alle der Meinung des Paulus, sondern er sagt, das Problem ist, die suchen nicht das, was Jesus eigentlich will in ihrem Leben, sondern die suchen ihr eigenes Interesse. Und das kritisiert er dabei. Andere Mitarbeiter haben nicht diese Perspektive Jesu, nicht diese Liebe, nicht diese Selbstlosigkeit. Paulus sagt ja auch, letztendlich ist es ihm ja egal, die Hauptsache Jesus wird dadurch verherrlicht, haben wir in Kapitel 1 gelesen. Trotzdem nennt er es hier noch einmal und wenn er es nennt, ist es natürlich eine Herausforderung an uns. Einerseits eine Herausforderung bei uns in der Gemeinde, damit zu rechnen, das kann es geben. Andererseits auch uns selbst immer wieder zu überprüfen, was unsere Motivation ist. Möglicherweise werden wir das nie vollkommen erfahren, weil wenn wir uns hineinhören, merken wir immer, natürlich sind wir etwas egoistisch, immer sind wir etwas auf uns ausgerichtet. Aber dass wir das unter Kontrolle bekommen, dass wir immer mehr sagen, immer größer Jesus, immer mehr das, was er erreichen will in unserem Leben, als das, was wir erreichen wollen und das, wo wir meinen, im Mittelpunkt zu stehen. Ihr aber wisst, dass er sich bewährt hat, also Timotheus sich bewährt hat, denn wie ein Kind dem Vater hat er mir dem Evangelium, mit mir dem Evangelium gedient. Also ihr wisst, hier spricht er die Philipper an, weil sie es ja selbst erfahren haben. Wir haben ja in Apostelgeschichte 16 gelesen, dass Paulus mit Timotheus in Philippi gewesen war. Und wahrscheinlich hat er auch zwischendrin immer wieder Nachricht bekommen von dem, wie es Timotheus ergeht. Also hier das Anknüpfen, ihr wisst darüber Bescheid, ich schreibe euch nichts Neues, ich betone das hier noch einmal. Also der Timotheus, der hat sich wirklich bewährt. Das, was wir hier auch daraus sehen, ein Kriterium für die späteren Ältesten und auch für die Diakone, verantwortliche Mitarbeiter in der Gemeinde sollen Menschen nicht nur wegen ihrer Begabung werden, sondern weil sie sich bewährt haben. Bewährung auf niedrigerer Ebene, das heißt, erst einmal hier dem Paulus helfen und später alleine losziehen. Oder bei den Ältesten erstmal der Familie gut vorstehen und dann der Gemeinde gut vorstehen. Und da steht dann ja auch eben keine Neulinge, wird nochmal speziell gesagt, keine Neulinge. Und wenn ihr eine junge Person habt, ich sage ja, die muss gefördert werden, aber wenn jemand zu schnell in zu hohe Verantwortung hineinkommt, schadet es der Person meistens. Das lesen wir hier auch draus. Erstmal einige Jahre an zweiter Stelle, unter Beobachtung, unter Begleitung. Auch ein wichtiger Tipp für Jugendarbeit. Wenn ihr jetzt einen ganz talentierten, super Jugendlichen habt, der geistlich gesonnen ist, lasst den nicht alleine in der Jugendarbeit. Das schadet dem und das schadet der Jugend. Auch eine Jugend braucht ältere, bewährte Mitarbeiter, die diese jüngeren Mitarbeiter in die Hand nehmen. Die älteren Mitarbeiter müssen nicht die coolen sein, die eben dann mit den Jugendlichen irgendwelchen Unsinn machen. Das können ja die Jüngeren durchaus machen, aber da muss jemand sein, der die geistliche Perspektive hat, der diese Mitarbeiter anleitet, sie voranführt, sie begleitet. So ähnlich wie Paulus das eben an dieser Stelle auch tut. Und dann, wenn Leute bewährt sind, wenn sie also sich im Dienst drin gewesen sind, begleitet worden sind, dann können sie auch mal Selbstverantwortung übernehmen. Und hier wiederum, dass die Beziehung von Kind und Vater wird hier und da haben wir zusammen dem Evangelium gedient. Hier merken wir, dass Paulus auch plötzlich keine Hierarchie mehr nennt. Hier sind sie gleichberechtigt. Nicht mehr ich habe ihm gedient und er hat mir geholfen, sondern wir zusammen haben an einer Sache gekämpft. Das ist das, was wir später noch bei Epaphroditus sehen werden. Paulus legt nicht viel Wert auf seine Hierarchie. Ich bin der Chef und ihr anderen müsst gehorchen und dienen dabei, sondern wir sind vor Gott auf einer Ebene. Auch das ist, glaube ich, in der Gemeinde eine ganz wichtige Sache, dass selbst diejenigen, die höhere Verantwortung haben, die haben sie ja vor Gott, das nicht zu sehr heraushängen lassen und auch nicht zu sehr immer wieder Wert darauf legen. Nicht? Also ihr müsst euch jetzt unterordnen, ihr müsst jetzt mir gehorchen und so, sondern dass sie stärker dieses, ich stelle mich erstmal auf eine Stufe. Es gibt dann Situationen, wo Paulus auch seine Autorität in Anspruch nimmt. Erst einmal mit seinen Mitarbeitern stellt er sich auf eine Stufe, ohne dass es jetzt heißt, es gäbe diese Autorität nicht. Die ist da, aber die betont er nicht, die stellt er nicht in den Vordergrund. Und dann sagt er, ihn hoffe ich zu senden, sobald ich erfahren habe, wie es um mich steht. Das heißt, der ist jetzt noch nicht gesandt, der ist noch bei Paulus. Wir sehen auch daraus, Paulus erwartet, dass der Prozess jetzt bald zu Ende geht. Dass er ihn senden will, heißt, die Gemeinde in Philippi leidet mit, die betet auch mit und deshalb will Paulus ihnen möglichst bald Informationen geben. Übrigens, dieses hier ist eine Begründung für Rundbriefschreiben, nicht? Könnten wir sagen. Wenn ihr Leute habt, die irgendwo in der Ferne für euch beten und an euch Anteil nehmen, dann schreibt ihnen auch regelmäßig, wie es euch geht. Heutzutage müsst ihr nicht mehr Privatboten senden, da geht das dann eben per elektronischer Post oder per Pöstler von der Deutschen Bundespost oder sonst was, aber in Verbindung bleiben damit. Da, wo ihr auch hier Leute kennengelernt habt, wo ihr gemerkt habt, mit den Menschen kommen wir ganz gut zurecht, mit denen haben wir vielleicht beten können, sprechen können, in Kontakt zu bleiben, Anteil geben an dem, wie es uns ergeht, in wichtigen Lebensfragen, in wichtigen Lebenskrisen, auch so wie Paulus hier in einer Krise drin ist. Ich vertraue aber dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Also irgendwie sagt er, er hat innerlich die Gewissheit, hier werde ich noch nicht sterben, hier komme ich raus. Das ist nicht mehr als so eine Gewissheit, nicht mehr als eine Hoffnung, die sich hinterher auch bestätigt. Ich habe ja gesagt in der Kirchengeschichte, er kommt dann ja nochmal frei. Dann kommen wir in Vers 25 zu dem nächsten Mitarbeiter, mit dem er hier zusammen ist. Und das ist dann der Epaphroditus. Vers 25, ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Scheinbar war es nämlich so, dass der Epaphroditus der Überbringer dieses Briefes gewesen ist. Deshalb wird er ja auch nochmal genau vorgestellt. Da schreibt nämlich Paulus hinterher, ihr sollt ihn gut aufnehmen. Also das heißt, scheinbar als der Brief geschrieben worden war, haben sie ihn eben noch nicht aufgenommen. Und hier sagt er, ich habe ihn geschickt, naja, weil Paulus schreibt das ja im Blick darauf, wenn die das lesen, dann habe ich ihn geschickt, dann ist er nämlich bei euch angekommen. Also hier, einen seiner Mitarbeiter hat er losgeschickt und das ist eben dieser Epaphroditus. Ich habe es für nötig angesehen, hier betont Paulus auch seine Entscheidung. Er hat entschieden, ihn zu senden. Das spielt eine wichtige Rolle, weil wenn wir uns die Geschichte genauer anschauen, in den folgenden Versen, dann können wir daraus schließen, dass der Epaphroditus Abgesandter der Gemeinde in Philippi gewesen war. Der wurde abgesandt von der Gemeinde, um dort dem Paulus zu dienen, also um ihm zu helfen. Und jetzt kommt er wieder zurück in die Heimatgemeinde und da wäre ja die Versuchung nahe von den Gemeindemitgliedern, dass sie sagen, was machst du eigentlich hier? Wir haben doch hier für dich gebetet, wir haben dich ausgestattet, wir haben dich losgeschickt. Was machst du hier bei uns? Du sollst doch beim Paulus sein. Und deshalb betont Paulus hier, ich habe ihn geschickt. Wir sehen nachher auch, dass der Epaphroditus doch irgendwie wieder zurück wollte. Aber Paulus stellt sich dahinter. Paulus trifft diese Entscheidung und schützt seinen Mitarbeiter dabei auch vor möglichen falschen Verdächtigungen. Epaphroditus ist ja durchaus ein mutiger Mann gewesen, selbst wenn er hier nicht dauerhaft bei Paulus ist wie der Timotheus. Er hat seine Heimat verlassen und geht ins Ausland. Nicht? Also jetzt Rom ist ja zwar römisches Reich, aber eine ganz andere kulturelle Umgegend. Wir sehen, das eine wäre ja Griechenland, also Philippi, und das andere ist jetzt Italien, wo er nach Rom geschickt wird. Also er ist weit von der Heimat entfernt und ist bereit, das um des Evangeliums willen zu tun. Seine Familie zu verlassen, seine Gemeinde zu verlassen, seinen Arbeitsplatz, Freundeskreis, alles zu verlassen. Das tut er dabei. Darüber hinaus steht er hier zu einem möglichen Schwerverbrecher. Denn bei Paulus ist es ja so, der wird nicht wegen eines Diebstahls angeklagt, sondern hier geht es um Leben und Tod. Paulus sagt das ja auch, ich könnte hingerichtet werden. Und nun stellt euch mal vor, ihr geht da zu einem, der offiziell als einer Schwerverbrechens verdächtigt wird. Meinetwegen angeklagt des Mordes, könnten wir jetzt sagen. Er ist noch nicht ganz genau raus, ist festgestellt, ist er Mörder oder nicht. Und jetzt geht ihr dahin und identifiziert euch mit dem. Indem ihr mit ihm wohnt und ihn unterstützt, das gibt ja auch ein schlechtes Bild für euch. Also was jetzt die Öffentlichkeit angeht. Und Paulus wurde hier des Hochverrats angeklagt und so. Das war damals natürlich genauso auch als sehr schlimm empfunden. Und der Epaphroditus ist bereit, sich dazu zu stellen. Er geht ja sogar Gefahr, als Anhänger dieses Aufrührers selbst angeklagt zu werden und ins Gefängnis zu kommen. Denken wir so ähnlich, was ja als Jesus festgenommen wird und der Petrus plötzlich Angst hat, nee, jetzt haben sie den Jesus festgenommen, ich sage mal, ich habe mit dem gar nichts zu tun, dann habe ich keine Probleme. Das ist beim Petrus selber nicht, zu dem Zeitpunkt hat er nicht diesen Mut aufgebracht, der Epaphroditus tut das. Also in einer fremden Stadt stellt er sich zu einem verdächtigen Verbrecher aus der Sicht der Welt. Die Philipper allerdings, habe ich ja gesagt, die könnten ihn wohlmöglich als Drückeberger ansehen, weil er jetzt nach einem gewissen Zeit des Dienstes einfach wieder zurückgekommen ist. Die Aufforderung, die Beschreibung, die wir hier haben bei Paulus, also ich sende ihn zurück, da beschreibt er ihn ja als Mitarbeiter und Mitstreiter und dann auch als Abgesandter und Helfer in meiner Not. Also hier vier verschiedene Titel, die Paulus dem Epaphroditus gibt. Und diese ersten eben Mitarbeiter und Mitstreiter, das drückt wieder genau dasselbe aus, was er auch schon zum Timotheus sagt. Wir sind auf einer Stufe, wir kämpfen an einer Sache, wir gehören zusammen. Also hier lässt er selbst bei dem jungen Mitarbeiter nicht solch eine starke Hierarchie erkennen, sondern wir kämpfen an einer Sache, und das ist natürlich die Sache Jesu. Die anderen beiden Begriffe sind dabei noch interessanter. Da sagt er nämlich, der ist ein Abgesandter. Und dieses Wort Abgesandter, da benutzt Paulus den Begriff Apostolos. Apostolos ist ja eigentlich jemand, der als Bote von einer wichtigen Person losgeschickt worden ist, um diese Botschaft zu überbringen. Allerdings in der jungen Gemeinde, in der christlichen Gemeinde, wird dieser Begriff Apostolos mehr zu einer Art Ehrenbezeichnung für die von Gott, von Jesus ausgewählten Verantwortlichen in der jungen Gemeinde. Das ist ja, das sind die Jünger, dazu zählt sich dann Paulus, möglicherweise auch noch der Barnabas oder so, also so ein paar Leute, die kann man dann dazu zählen, das sind jetzt die Apostel, also nicht die ursprünglichen Jünger, sondern Apostel. Und hier gebraucht er denselben Begriff und ich habe den Eindruck, wieder um den zu loben, zu sagen, der hat sich wirklich eingesetzt. Der hat, der später sagt ja auch, nehmt so einen würdig auf, was der gemacht hat, das ist vorbildlich. Und da bezeichnet er ihn mit derselben Bezeichnung, mit der er sich selbst bezeichnen würde als Apostolos, als Gesandter Jesu Christi, als Gesandter Gottes. Darüber hinaus kommt dann auch noch ein zweiter Begriff, der später, der hier wiedergegeben wird als Helfer. Das ist das griechische Wort Leiturgos. Wir kennen das von Liturgie, da kommt das auch drin vor. Das stammt eigentlich aus dem weltlichen Begriff, einem weltlichen Bereich. Und damit sind einflussreiche Leute gemeint, wir würden heute sagen, so eine Art Mäzene. Also in dem griechischen Stadtstaaten war es so, dass nur relativ wenig durch Steuer eingenommen worden ist und bezahlt worden ist. Und viele öffentliche Aufgaben sind von privaten Mäzenen bezahlt worden, die halt aus ihrer Privatschatulle bezahlt haben. Aufführung eines neuen Theaterstücks, Bau eines neuen Theaters oder auch ein Kriegszug, wenn er fertiggestellt werden musste. Dann hat halt irgendeine reiche Person hat ein Schiff bauen lassen, ausgerüstet und die Soldaten bezahlt. Und das ist dann im Auftrag der Stadt in den Krieg gezogen. Und das ist der Begriff dieses hier, dieses Leiturgos. Das ist also so eine Art Mäzen, Sponsor oder wie wir sagen können. Und da sagt er, so einer ist der auch, der gratis seine Dienste anbietet zum Wohl der Gemeinschaft, der nichts persönlich davon hat, sondern der sich für eine größere Sache investiert. So wie das ein Mäzen tut, das nebenher für den mal ein bisschen Ehre abfällt, das steht hier jetzt nicht im Mittelpunkt. Denn das ist bei dem Epaphroditus ja nicht so der Fall. Aber dass er sich als Helfer einsetzt, selbstloser Helfer, hier ist ein nicht bezahlter Helfer mit gemeint, der für eine gute und große Sache sich investiert. Helfer in meiner Not. Denn er hat nach euch allen verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. Hier werden wir noch so ein bisschen mit hineingenommen, was da nun in der Zwischenzeit passiert ist. Nämlich der Epaphroditus ist angekommen, ist krank geworden im Dienst für Paulus bzw. für Jesus. Wir uns wieder jetzt die Frage stellen können, ist das jetzt ein geistliches Leiden oder ist das einfach privates Leiden? Nehmen wir mal das Beispiel, irgendein Missionar, der geht in die Mission nach Afrika und da bekommt er eine Grippe und ist ganz schwer krank. Ist das jetzt Leiden um Jesu Willen oder ist das einfach, jeder wird mal krank? Hier, Paulus deutet das so, der ist krank im Dienst für Jesus, weil Anfechtung und Auseinandersetzung im geistlichen Bereich, im Einsatz für Jesus, ist nicht nur da, wo ich jemanden habe, der mich erschlägt, weil ich ihn gerade evangelisieren wollte, sondern auch das andere, denn wäre er zu Hause geblieben, wäre er wahrscheinlich nicht krank geworden. Also hier, ich bin bereit hinzugehen, also der Epaphroditus ist bereit und er ist dabei krank. In Vers 27 lesen wir dann, er war sogar todkrank. Und jetzt macht der Epaphroditus sich nicht mal große Sorgen um sich selbst. Da steht ja nicht, der war jetzt so fertig und so frustriert, dass er wieder nach Hause gehen wollte. Sondern da sagt er, dieser Epaphroditus ist so selbstlos, dass er sich Sorgen gemacht hat, weil ihr von seiner Krankheit gehört habt. Also am liebsten, der hätte das gar nicht weitergegeben. Nein, ist doch nicht wichtig, wie es mir geht. Die Hauptsache, die Philipper, die freuen sich. Und da will er sagen, so selbstlos wie ich gewesen bin, so ist er genau auch. Der Epaphroditus, der hat gehört, ihr habt mitbekommen, er ist krank. Und da hat er sich Sorgen gemacht. Und jetzt freut er sich und will unbedingt, dass ich euch wieder die Nachricht gebe, er ist wieder gesund. Ihr müsst nicht mehr länger traurig sein. Das, was hier wieder stark zum Ausdruck kommt, was wir immer wieder hier sehen, ist eines Sinnes sein, Zusammengehör, auch in der Gemeinde die Gefahr, jeder denkt an sich selbst und hier hebt Paulus heraus, der Epaphroditus denkt nicht zuerst an sich selbst. Erstmal dient er nur mir selbstlos, zweitens macht er sich nur Sorgen, nicht mal weil er krank ist, sondern weil ihr Sorgen habt, weil er krank ist. Also hier dieses Aufeinander achten, aneinander Anteil geben und nehmen, das steht für ihn hier im Mittelpunkt. Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte. Zu der anderen heißt, ich bin traurig, weil ich in Gefangenschaft bin und nicht zu euch kommen kann. Ich bin traurig, weil es da so viel eigensüchtige Leute gibt. Und jetzt sagt er, und dann hätte ich ja noch eine größere Traurigkeit, jetzt müsste ich euch die Nachricht schicken, Epaphroditus ist gestorben. Was wir hier übrigens sehen, Paulus sagt, es hätte sein können, es hätte passieren können. Paulus ist hier nicht der abgehobene Supercharismatiker, der sagt, wenn du im Dienst für Jesus stehst und wenn du dich ganz einsetzt, dann kannst du ja gar nicht krank werden. Interessanterweise ist es ja auch hier, da sagt er, der ist krank geworden, sogar todkrank. Und wir waren uns nicht mal sicher, ob er wieder gesund wird. Und dann hat Gott sich erbarmt. Dasselbe sehen wir ja hinterher, schreibt er auch dem Timotheus, nicht? Als der unterwegs ist und der sein Magenleiden hat, dann hat er das auch. Ja gut, dann muss man jetzt beten, haben wir schon, dann Wein trinken, das hilft dann auch ein bisschen. Aber er zweifelt nicht dessen Geistlichkeit an. Und beim Epaphroditus auch nicht. Da sagt er nicht, also du bist nicht geistlich genug, das war eine Sünde gewesen, deshalb bist du krank geworden. Nein, sondern da ist Krankheit, die musste ausgestanden werden, die war sogar lebensbedrohend. Und dann schließlich, doch, wir sind Gott dankbar, dass er ihn nicht hat sterben lassen, obwohl es möglich gewesen wäre. Das sollte uns auch herausfordern, die richtige Perspektive zu bekommen in unserem geistlichen Leben. Christen zeichnen sich nicht in erster Linie dadurch aus, dass sie in allem immer Glück haben, dass sie immer nur zufrieden und glücklich sind, immer einen Job haben, immer die Ehe nur blüht, nie irgendein Streit aufbricht, nie finanzielle Probleme haben, nie mit Krankheit zu kämpfen haben. Wer mit solch einer Vorstellung sein Christsein startet, muss früher oder später in Enttäuschung hineinfallen. Denn das ist in der Bibel uns gar nicht versprochen. Und das merken wir auch hier im Leben des Paulus, einerseits bei geistlichen Sachen, er predigt und wird angegriffen, manchmal aber auch bei ganz menschlichen Sachen. Da kommen irgendwelche, was weiß ich, Bakterien, die dann den Epaphroditus überfallen und er wird krank und Paulus leidet mit und natürlich der Epaphroditus auch. Da ist dann irgendwann das Magengeschwür oder das Magenprobleme des Timotheus und so weiter. Wir könnten jetzt noch einige andere Leute nennen, die auch im Umfeld des Paulus krank werden. Das heißt nicht, dass Gott da machtlos wäre. Immer wieder greift Gott ja auch ein. Aber das heißt, wir können genauso mit solchen irdischen Dingen betroffen werden. Aber wir wissen, Gott ist bei uns, der uns Kraft gibt, dass wir nicht darin fallen müssen. Und dass wir dann mit Paulus sagen können, alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Dass Gott also auch das, was scheinbar negativ ist, zum Guten umwenden kann. Paulus schreibt das ja am Anfang des Briefes, wo er sagt, ich bin gefangen und meine Gefangenschaft dient zum Guten, zur Ausbreitung des Evangeliums, weil die Gemeinde plötzlich mutiger ist zu predigen, weil die Leute merken, sie sind gebraucht dabei, weil ich in dem Prätorium, bei den Prätorianern predigen kann. All diese Sachen kommen da ja mit hinein. Also er war todkrank gewesen. Er identifiziert sich hier ganz eng mit seinen Mitarbeitern, sehen wir auch da. 28, ich habe ihn nun umso eiliger zu euch gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ein wenig und ich weniger Traurigkeit habe. Wieder Ausdruck dieser innigen Verbundenheit. Ich habe ihn gesandt, also nochmal seine Initiative. Es ist nicht so, dass der Epaphroditus gesagt hat, ich habe jetzt die Nase voll, krank und hier in der Fremde, sondern Paulus steht dahinter. Die Gemeinde wird hier nochmal hervorgehoben, auch sie leidet mit. Sie ist traurig, weil der Mitarbeiter weg ist. Wieder die Herausforderung, wie sehr leben wir mit unseren Mitarbeitern, mit den Ältesten, mit den Kindermitarbeitern, wie sehr wissen wir, was sie beschäftigt, was bei ihnen geht, wie sehr wissen wir das von den Missionaren, die wir als Gemeinde oder privat unterstützen, hier herausgehoben, richtiges Mitleiden. Die sehen sich danach, wann kommt die nächste Nachricht, wie ist es jetzt wohl ergangen? Also erleben das richtig mit von ihrem Mitarbeiter. So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehre. Also hier nochmal die Aufforderung, der ist zurückgekommen, der ist nicht dauerhaft im Dienst bei mir, aber der hat sich bewährt und jetzt ehrt ihn, steht er ja sogar, in aller Ehre. Wieder etwas, was vielleicht manchen von uns schwer fällt, wenn wir denken, ja Menschen ehren, ja, das geht doch nicht, das ist doch alles selbstlos, doch alles selbstverständlich. Nein, hier hebt er hervor, haltet die Menschen in Ehre, gebt ihm auch Lob dafür, der soll für das, was er sich eingesetzt hat, auch von euch hervorgehoben werden. Nehmt ihn auf mit aller Freude, auch so hier nochmal, geht es in dieselbe Richtung. Vers 30, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Statt. Das, was wir hier drin sehen, ist das eigene Leben nicht schon. Sind natürlich die Märtyrer mit gemeint. Wir wissen ja, die ersten Christen, da gab es zahlreiche Märtyrer. Das kann aber selbst bis heute noch sein. Dass ich einfach sage, mein Leben ist mir nicht so wichtig im Dienst für Gott. Ich bin bereit, selbst das einzusetzen. Manche der Schüler, die hier sind, stehen in der Überlegung, meinetwegen in irgendein islamisches Land zu gehen, zu sagen, da könnte es gefährlich werden für mich. Und dass das nicht nur Theorie, sondern Praxis ist, wissen wir ja, vor ein paar Monaten, als dort ja mehrere Christen der Türkei umgekommen sind, die sich für Jesus Christus eingesetzt haben. Einer von denen, ihr habt dann wahrscheinlich auch die Rundbriefe bekommen, war ein ehemaliger Mitstudent von der STH, Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule, mit dem ich dort mal studiert hatte. Und die anderen sind dann der türkische Mitarbeiter, zwei türkische Mitarbeiter. Und da merken wir, das kann sein, ich achte mein Leben nicht an erster Stelle. für uns, die wir vielleicht nicht in die Todesgefahr stehen, kann heißen, ich achte mein Leben nicht an erster Stelle. Also hier, ich habe das Leben nicht geschont, kann vielleicht heißen auf niedriger Ebene. Ich sehe nicht zuerst auf meine Bequemlichkeit. Ich sehe nicht zuerst darauf, was mir gut tut, wo ich denke, da habe ich jetzt noch mal ein bisschen Spaß oder so dabei, sondern ich bin bereit, auch diese Bequemlichkeit, das Sehen auf mein Leben zurückzustellen, um zu sagen, ich will ganz für Jesus da sein. Na, Jesus hat das ja genauso getan, nicht? Wir wissen ja, Jesus hat ja, wir lesen ja am Anfang des Philipperbriefs, er hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein. Er hat sich nicht besonders viel eingebildet darauf, ich bin Gott, sondern er hat sich selbst erniedrigt. Wir sehen, das kommt hier auch wieder vor, als besonderes Zeichen des Epaphroditus. Und das heißt hier Einsatz für Gemeinschaftsangelegenheiten, Einsatz für andere. Und ich habe auch schon einmal kurz erwähnt, dass es gerade unter den ersten Christen einige gegeben hat, die so gelebt haben, ohne dass sie besonders etwas davon hätten. Dieses, er hat sein Leben nicht geschont, das Wort, das griechische Wort, was da erwähnt wird, was da gebraucht wird, ist parabolōestai. Das ist ein Wort, was aus dem Glücksspiel stammt und so viel meint wie den höchsten Einsatz geben. Also hier sollen wir sicherlich nicht aufgefordert werden, Glücksspiele zu spielen, also Roulette oder sonst irgendwas, sondern hier soll zum Ausdruck gebracht werden, der ist bereit, obwohl er nicht weiß, was dabei herauskommt, alles einzusetzen. Und es gab dann auch in der frühen Kirche eine Gruppe von Christen, die man manchmal als solche bezeichnet hat, als die Tollkühnen, so könnten wir das als erstes übersetzen, nämlich die Parabolai, zu denen zählte man beispielsweise die Christen, die im Jahr 252, als die Pest in Karthago ausgebrochen war, und alle anderen fliehen, die sich um den Gemeindeleiter, man nannte ihn dann auch Bischof Cyprian, sammeln, auf die Straßen gehen, die Leute einsammeln, sie pflegen und selbst daran sterben. Das waren diejenigen auch, die haben alles eingesetzt für ihre Sache. Das waren auch die jungen Christen in dieser ersten Gemeinde, die sind hingegangen und haben die Christen in den Gefängnissen besucht oder in den Bergwerken. Und das war auch ein Risiko, denn sie konnten ja geoutet werden als Christen, konnten genauso im Bergwerk landen. Da waren junge Männer, die sind in die Bergwerke, zum Beispiel nach Sizilien gegangen, und die haben sich selbst dem Bergwerksbesitzer angeboten im Austausch an ältere leidende Brüder. Also als dann irgendjemand, der ist dann gefangen genommen worden, so, du bist Christ, du bereust nicht, zack, lebenslang Sklavenarbeit im Bergwerk. Und dann sind Christen gekommen, haben die ermutigt. Und als sie gemerkt haben, denen geht es schlecht, da sind dann jüngere Geschwister gekommen, haben gesagt, ich verlasse mich versklaven, ich arbeite an deiner Stelle, damit du freikommst. Und die Bergwerksbesitzer, die haben das natürlich gerne angenommen. Die haben sich gedacht, der stirbt sowieso hier in ein paar Monaten, also nehmen wir lieber einen jungen Frischen, der kann doch richtig ordentlich was leisten. Was wir allerdings dahinter sehen, ist diese total selbstlose Liebe, die von diesen Christen ausgeübt worden ist und die für uns, glaube ich, kaum nachvollziehbar ist. Die ist irgendwie unvernünftig, die ist absurd, die ist doch blöd, könnten wir sagen. Könnten wir doch sagen, ach, der stirbt ja sowieso, der kommt ja in den Himmel, spielt ja alles keine Rolle. Aber hier der Ausdruck der Liebe und koste es, was es wolle, selbst koste es den Einsatz meines Lebens. Und zu arbeiten im Bergwerk war manchmal schlimmer, als wenn du sagst, ach, ich lasse mich jetzt mal schnell erschießen, das ist dann in einer Minute vorbei, dann bin ich tot, bin im Himmel. Diese Bergwerksarbeit, ja, das konnte dann Jahre, Jahrzehnte gehen, immer leiden. Das konnte manchmal noch härter sein, als dieses schnelle Sterben als Märtyrer. Und das sehen wir dabei auch. Naja, ich möchte jetzt was mache ich denn jetzt? Eigentlich ist die Zeit um, nicht? Am Ende des zweiten Kapitels. Vielleicht lassen wir das dann dabei, wobei in den folgenden Kapiteln sind wirklich noch einige ganz spannende Sachen. Ich hatte mir heute Morgen extra auch noch angeschaut, hier die nächsten Verse dafür. Weiter, liebe Brüder, freut euch im Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Also da steckt auch wieder eine ganze Menge drin. Ich meine, natürlich abgesehen von der Freude erfahren wir nebenher, dass Paulus wahrscheinlich der Gemeinde noch einige weitere Briefe geschrieben hat. Er sagt ja, es schadet nichts, dass ich euch immer wieder ermahne. Nicht? Also wahrscheinlich gibt es auch noch einen zweiten und dritten Philipperbrief. Jetzt nicht, dass ihr Angst habt, ich gehe jetzt zu irgendwelchen Extremisten oder zaubere die dann aus dem Hut oder die apokryphen Evangelien. Nee, die sind das alle nicht. Nein, diese Briefe, die Paulus da noch geschrieben hat, da wissen wir nicht ganz genau davon, welche das sind. Also Paulus hat ja ziemlich lange Briefe geschrieben, so von dem Ende der 40er Jahre bis Anfang der 60er Jahre, also so etwa 16 Jahre wahrscheinlich. Und wir haben ja nur 13 Briefe in den ganzen 16 Jahren. Und da er fleißig geschrieben hat, gab es wahrscheinlich noch mehr. Auch im zweiten Korintherbrief erwähnt er, dass er noch einen Trainer den Brief geschrieben hat, zwischen dem ersten und dem zweiten Korintherbrief. Also wer weiß, wenn wir da nochmal nach Israel ziehen und kräftig graben, vielleicht finden wir ja noch irgendwo etwas. Aber meine persönliche Vermutung ist, dass Gott gesagt hat, diese Briefe, die verloren gegangen sind, sind nicht so wichtig. Die, die dauerhaft für die Gemeinde wichtig sind, die werden aufgehoben, die werden auch überliefert und die lesen wir heute. Aber wie gesagt, bekommt das nicht in den falschen Hals die apokryphen Evangelien und Schriften. Die haben damit gar nichts zu tun. Die sind erst viel, viel später abgefasst worden. Hier wird uns nur erwähnt, Paulus hat nebenher auch noch anders geschrieben. Was wir nebenher auch sehen, ist, immer wieder schreibe ich euch dasselbe. Das fand ich auch eine Herausforderung, viele sie auch für uns. Das ist nämlich in der Gemeinde. Es geht nicht immer nur um neue Sensationen. Manchmal können wir als Christen genauso sensationsheischend sein wie die Welt um uns herum. Nachrichten, immer das Neueste, immer das Neueste. Und alles andere wird vergessen. Und dabei ist das Neueste häufig gar nicht das Wichtige. Denn in unserem Leben, das, was wir wirklich brauchen, ist diese Kontinuität, ist das Dauerhafte, das, was hält. Und das ist eben immer dasselbe. Meinetwegen, wenn ihr jetzt Ingenieur für irgendetwas seid, ja, dann könnt ihr auch nicht sagen, ach, diese Naturgesetze, die gelten jetzt schon so lange, also lass uns doch mal ein paar neue erfinden. Das klappt eben nicht, das sind immer dieselben. Und die Prinzipien sind auch dieselben. Und genauso ist es im Geistlichen auch. Da könnt ihr sagen, jetzt hören wir schon wieder, dass Jesus für uns gestorben ist. Jetzt hören wir schon wieder, dass wir demütig sein sollen. Ja, das sind eben die geistlichen Grundgesetze und das sind immer auch dieselben. Und deshalb lasst uns nicht den falschen Weg gehen, immer noch nach irgendeiner neuen Sensation suchen oder Interpretation, sondern erstmal als Grundlage das nehmen, was in der Bibel ganz deutlich immer wieder gesagt wird. Und das können wir auch hier draus lesen, wo Paulus sagt, es verdrießt mich nicht, immer wieder dasselbe zu sagen. Auch Herausforderung für Gemeindemitarbeiter. Jetzt habe ich schon 10-mal betont, ihr sollt in der Bibel lesen und immer noch tun sie das nicht in der Gemeinde. Ja, dann tu es ein 11. Mal und ein 12. Mal und noch wieder und noch wieder und noch wieder, ohne frustriert zu sein. Er sagt auch, es verdrießt mich nicht, immer wieder dasselbe. Weil das sind eben die Grundlagen, die in der Gemeinde immer wieder gelegt werden müssen, immer wieder motiviert werden müssen. Also das gibt uns Paulus auch so ein bisschen mit hier hinein, nicht? Ja, und danach warnt er noch vor den Hunden. Ja, aber da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Aber ich kann euch insofern trösten, wenn ihr einen Hund habt, Paulus ist nicht tierfeindlich. Er ist nicht gegen Hunde, denn das, denjenigen, den er Hunde nennt, das sind die Judaisten, die es damals in Philippi gegeben hat, die dann zur Gesetzlichkeit auffordern. Aber lassen wir es dabei. Im Zentrum heute stand in dem Teil des Briefes, den wir gelesen haben, wie gehen wir mit Mitarbeitern um? Erst einmal, Mitarbeiter bei ihm werden gelobt. Mitarbeiter, die in Verantwortung stehen, sollen Leute sein, die sich bewährt haben. Wir sind herausgefordert, jüngere Menschen mit in Mitarbeit hineinzuziehen und nicht nur ihnen einfach zu sagen, jetzt mach mal, sondern sie zu begleiten, es ihnen vorzumachen, wie es geht und dass sie dann Stück für Stück hineinkommen. Dann eben, wie gesagt, dieses Lob wie Vater zu Kind dabei. Es ist auch nicht wichtig, dass sie in allen Dingen unseres Sinnes seien. Also mein Nachfolger oder in der Jugendarbeit oder sowas muss nicht genauso denken wie ich in den Sachen, die nicht biblisch sind. Der kann sich anders anziehen. Der kann seinen Urlaub woanders verbringen. Der kann gerne andere Bücher lesen. Ihr müsst nicht denken, der muss eine Kopie von euch sein. Aber in den geistlichen Dingen, deshalb im Evangelium, da muss es gleichgerichtet sein. Dann sehen wir auch bei dem Epaphroditus, wir haben so eine Gleichstellung dabei, Einsatz des Lebens, auf eigene Dinge verzichten, selbst vor der Welt vielleicht schlecht dastehen wie der Epaphroditus, weil er sich mit dem Paulus identifiziert. Es kann kommen, dass wir in unserem geistlichen Leben auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, ganz normal menschlichen Schwierigkeiten, die gar nicht besonders geistlich klingen, wie zum Beispiel diese Krankheit. Trotzdem auf Gott vertrauen, diese enge Beziehung zu anderen Geschwistern, die wir brauchen, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch über die Gemeinde hinaus. Wir brauchen Gebet und Fürbitte, wir müssen uns mitteilen von dem, was uns am Herzen liegt und sollten die Mitteilung anderer aufnehmen, mit denen wir zu tun haben. Und wenn wir Menschen haben in der Gemeinde, die sich eingesetzt haben für Jesus Christus oder die in der Mission gewesen sind, dann steht hier eben auch, nehmt die in Ehren auf. Also nicht, okay, das ist jetzt vorbei, hast du alles getan, war ja sowieso nur für Gott, sondern auch aufnehmen in Ehren, wird uns gesagt. Und dann unser Leben nicht zu schonen. Und Leben nicht zu schonen heißt, dass ich auch bereit bin, mal Unannehmlichkeiten in meinem Leben in Kauf zu nehmen. Also da fällt mir zum Beispiel ein, Unannehmlichkeiten, John Wesley, kennt ihr den? 18. Jahrhundert ja gelebt und da erinnert mich an eine Mission, da ist er in der Mission in Cornwall und da ist er 3 Wochen unterwegs Und in diesen 3 Wochen, dieser große Missionar, begnadete Redner, was ist, 3 Wochen lang schläft er im Keller bei offenem Fenster. Die Leute haben ihm nicht mal ein Bett gegeben, sondern auf der hohen Erde. Er beschreibt dann eben, er legt seinen Kopf auf so ein paar theologische Bücher, die er mitgebracht hat zum Predigen, und da schläft er. Und dann so nach 3 Wochen, sein Mitarbeiter, der mit ihm unterwegs ist, der wird langsam ungeduldig und sagt, also hier, was sollen wir eigentlich hier? Und die Leute so unfreundlich und überhaupt, also ich will nach Hause. Und dann sagt er, ja, wir loben wir doch Gott darüber, dass wir, er schreibt das dann so, dass eine Seite bei mir noch ganz heil ist. Ich habe bisher bloß eine kaputt geschrappt oder auf dem Boden und so. Und da habe ich mir gedacht, was für ein Wahnsinn, nicht? Was für ein Mann dabei. Und Gott hat ihm dann sogar noch über 80 werden lassen, wobei bei dieser Lebensweise hätte man auch früher sterben können. Nicht? Und ja, und er bekommt dann auch während dieser Reise zum Beispiel gar nichts zu essen. Zwischendurch wird er mal zusammengeschlagen. Und dann freut er sich mit seinem Bruder, da gehen sie gar nicht spazieren, so zu dem Predigtdienst. Und dann sind da so ein paar Brombeeren am Rand. Da sagt er, oh, danken wir Gott, der uns versorgt heute Morgen, dass wir ein paar Brombeeren haben. Dann pflücken sie die da und essen die. Und da muss ich auch sagen, das ist jetzt mehr so in neuerer Zeit, so eine ähnliche Motivation wie beim Paulus. Ich gebe mein Leben hin, im Alltag. Nicht unbedingt, dass ich sterbe, sondern meine Bequemlichkeit, meine Vorteile gebe ich hin als für Gott. Und das ist bei uns wahrscheinlich alles gar nicht so radikal, sondern bei uns ist das vielleicht ein bisschen runtergeregelt. Aber es kann auch sein, dass Gott erwartet und dass es läuft, dass wir irgendeine Teile unseres Lebens sagen, nee, darauf verzichte ich oder dieses verzichte ich für Jesus, für meinen Dienst mit Jesus. Naja, und das, den Rest, den ich euch versucht noch, habe ich hier noch mit hineinzunehmen. Auch wenn wir immer wieder dasselbe sagen wie Paulus, es gibt Grundgesetze, haltet an den fest für euch und für andere. Ich bete noch. Vater im Himmel, vielen Dank für den Paulus, vielen Dank auch für den Timotheus und für den Epaphroditus und dafür, dass du sie in Kraft gegeben hast für ihren Einsatz, für ihre Arbeit. Auch wenn wir ihren Alltag relativ wenig kennen, relativ wenig wissen, was sie genau gemacht haben, wie sie miteinander gesprochen haben und vielleicht gern mal zuschauen würden, wie die sich miteinander unterhalten, was die gemacht haben, so danken wir dir für die Nachrichten, die wir im Philipperbrief lesen. Und wir möchten dich bitten, dass wir davon lernen können, dass du uns gebrauchst als deine Gesandten hier auf der Erde, als deine Mitarbeiter auf der Erde, dass wir sehen, an welchem Platz du uns stellen willst und gebrauchen willst. Gib uns aber auch Weisheit, neue Leute mit hineinzunehmen, gerade jüngere Leute in unserer Umgebung zu erkennen und mit hineinzunehmen in diesen Dienst und sie vorzubereiten, dass wenn wir einmal hier die Erde verlassen müssen, dass da andere Menschen sind, diese Arbeit weiter tun. Gib du uns Weisheit. Gib du auch besonders den Menschen Weisheit, die in den Gemeindeleitungen sind, jetzt unter uns oder in den Gemeinden, in denen wir sind, dass sie diese Aufgabe nachgeben. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch diese positive Perspektive gibst, gerade zu Menschen, die jünger sind, vielleicht anders sind, dass du uns zeigst, wo wir sie unterstützen und loben können, wo wir sie voranbringen, dadurch, dass wir ihnen zeigen, was du schon in ihrem Leben bewirkt hast. Gib du uns da Weisheit und bewahre du uns davor, nur auf die negativen Seiten zu schauen. Ich möchte dich bitten auch dafür, dass du uns Kraft gibst, da wo wir uns einsetzen, unser Leben gering zu achten, nicht in erster Linie auf unsere eigenen Interessen zu schauen. Ich möchte dich bitten, dass du uns Liebe gibst zu Geschwistern, dass wir mit darauf achten, wie es ihnen geht, dass du uns immer wieder erinnerst, mit für sie zu beten und dass wir auch dann Unterstützung haben von anderen Christen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder bei diesen Wahrheiten hältst und sie immer wieder lebendig machst, die eigentlich schon so alt sind und die viele von uns schon Jahrzehnte kennen, aber dass wir nicht in Tradition kommen, sondern dass du uns immer wieder zeigst, dass es wirklich was ganz Besonderes ist.